eine neue Folge Wein mit Freunden, der Santivini-Podcast. So, und wieder bin ich hier, der Intro-Master. Gianluca hat leider eine Autopanne und konnte deswegen nicht kommen. Grüße gehen raus. Sehr schade, wir hatten uns sehr gefreut, aber dafür im Studio der Cossi.
Bonjour.
Der Benni.
Bonjour.
Die Elli und meine Wenigkeit. Elli auf vier Pfoten, ihr wisst. Genau.
Nee, wir müssen ja heute sagen, hola, ¿qué tal?
Ja, genau, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Wir reisen heute nach Spanien.
Bien.
Genau, endlich mal. Ja, ich freue mich riesig, wenn wir schon nicht momentan bei diesem Wetterchen hier in München sitzen müssen, dann reisen wir wenigstens sensorisch irgendwo hin, wo es schön und warm ist und haben uns heute wirklich ein Knallerweingut ausgesucht. Also mit Sicherheit eines der schönsten Weingüter wahrscheinlich in Spanien. Auch vom Forbes-Magazin irgendwie zum, weiß ich nicht, glaube ich, besten Europas.
Winery of Europe, yes. 2025.
Und damit würde ich auch direkt sagen, start mal rein. Benni, erzähl uns ein bisschen was übers Weingut.
Wir springen nach Spanien ins Rioja-Gebiet und eigentlich zum Erfinder des Riojas, Marqués de Morieta. Genau, und das ist der Ursprung des Rioja-Weins. Der damalige Besitzer oder der, jetzt bin ich weg. Hallo, hallo, hallo.
Ja, der Cossi fummelt an meinem Nippelbord rum. Weg da, Finger weg. Hörst du dich jetzt wieder?
Jetzt höre ich mich wieder.
Okay, sehr gut.
Ich hoffe, ihr hört mich auch. Genau, 1852 gegründet und Don Luciano Morieta hatte die Idee, Bordeaux-Weine eigentlich zu machen. Im Herzen Spaniens oder im Norden Spaniens, im Rioja-Gebiet und hat somit eigentlich Weine kreiert oder einen Rotwein kreiert nach einem Bordeaux-Vorbild, den er exportieren wollte und in die ganze Welt streuen, was er offensichtlich hervorragend geschafft hat, weil Rioja natürlich mittlerweile ein Synonym für spanischen Rotwein ist.
Ja, allerdings.
Genau, wie du schon gesagt hast, die Kellerei an sich ist vom Forbes Magazine letztes Jahr zur the Best Winery of Europe gewählt worden. Mhm. Wenn ihr euch das mal anschaut, es ist absolut imposant. Dieses komplette Weingut im Rioja. Und mittlerweile führt es seit 1983 die Familie, jetzt Achtung.
Achtung.
Cebrián Sagarriga.
Aha. Sehr gut.
Entschuldigung. Ah, dieses Spanisch.
Ja. Vino Tinto.
Vino Tinto.
Heißt Rotwein, oder?
Korrekt.
Vino Tinto. Okay.
Genau. Zur allgemeinen Familie ist schon alles gesagt. Rioja sagt euch, Hörern und uns wahrscheinlich allen was. Wir wissen, was es ist, ein Rotwein. Und das Abgefahrene oder das, was wir auch gesehen haben von Marqués de Morieta, wo auch der Hauptsitz von dem Weingut ist, ist das berühmte Anwesen Castillo de Higuey. Da gibt es auch.
Okay.
Jeppa. gibt es auch. Dann gibt es. Habe ich schon gehört. Es bringt ihr mich komplett raus. Also Higuey auf jeden Fall. Dieser weltberühmte Wein, der gar nicht so günstig ist, den hatten wir auch erst vor ein paar Wochen bei der Probe mal probiert. Der ist, das ist der Hauptsitz vom Weingut und das wurde 2019 zu einem Museum umdeklariert, weil es gar so schön ist. Und nach über 6 Jahren Bauzeit ist neben dem Anwesen Higuey das neue Weingutgebäude entstanden. Das sind 25.000 Quadratmeter auf höchstem, modernsten Niveau, sieht brutal abgefahren aus mit Architektur etc.
Das ist so
und das
schön.
Ganze ist eingezäunt oder umrandet von 50.000 Quadratmeter Gärten.
Wow.
Also das ist wirklich unfassbar, topmodern, was allerdings die jetzige Familie, die Betreiberfamilie und die Eigentümer trotz der ganzen Moderne im Weinkeller nicht vergessen, ist einfach die traditionelle Arbeiten für die Rioja-Weine.
Mhm.
Die arbeiten immer noch mit einer Korbpresse zum Beispiel. Also das sind lauter so abgefahrene Geschichten, die da sind. Ja. Und unglaublich. Und wenn man die Etiketten anschaut oder die Flasche, die uns jetzt schon vor uns steht.
Super schön. Aber also ihr wisst, ich animiere euch dazu selten, aber bitte macht euch den Spaß und geht auf marquesdemorieta.com und schaut euch das mal an. Das ist so krass schön. Das ist unfassbar. Frage ist, warum sind wir jetzt nicht dort? Warum sitzen wir hier bei einem Tag 10 Grad und einem Tag minus 10 Grad? Übrigens, wir hatten ja gesagt, wir erzählen noch kurz von Fasching. War wild. War lustig, war sehr kalt. Wetter halt, aber. Genau, Wetter war nicht so geil, aber war trotzdem cool. Aber ihr bitte schaut euch das auf alle Fälle an. Gerne immer auch auf santivini.de. Mal gucken, da schreiben wir auch immer schön was über die Winzer und könnt euch auch ein paar Fotos anschauen. Aber es ist auch ein Besuch dieser Website wirklich eine Reise wert, bisschen davon zu träumen, weil es ist wirklich wunderschön.
Genau. Jetzt gibt es noch eine Sache.
Da will man die Flasche haben.
Bitte, macht ihr mal parallel auf. Ich erzähle euch noch ganz kurz, wer den Wein mittlerweile macht. Und das ist, zwar ist es einer der besten Önologen Spaniens, Maria Vargas.
Önologinnen.
Önologe.
Das ist doch eine Frau, dachte ich.
Das ist ein spanischer Name.
Maria?
Mhm. Maria. Aha. Ah. Gibt ja auch Christoph Maria Herbst.
Ich weiß, ja.
Und
ich finde, jeder darf
mein Patenonkel heißt mit zweiten Namen. Ja,
jeder darf sich so nennen, wie er möchte.
Aber ich dachte, dass es eine Frau wäre.
Genau.
Nee. Okay.
Also,
falsch gedacht.
Was noch wichtig ist, und zwar hat es damals schon, als der erste Jahrgang 1852 rausgekommen ist und damals noch die Familie oder der Herr Morietta geführt hat, das war schon immer ihm ein Anliegen, dass die Arbeiter, die bei ihm arbeiten, besser gestellt sind oder einfach, dass alles dafür getan wird, weil es war natürlich damals nicht so und das ist natürlich die letzten Jahre auch nicht unbedingt, dass die Feldarbeiter natürlich einfach unter schweren Bedingungen arbeiten müssen. Das hat er damals nie gemacht und dieser Tradition ist die jetzige Familie oder die jetzigen Eigentümer nachgekommen. Das heißt, es gibt eine Stiftung von der Familie oder von Marqués de Morietta, die sich massiv um arme Familien in Spanien kümmert und da wirklich massiv viel, wie nennt man das?
Also ich will jetzt nicht nerven, aber Maria Vargas ist eine Frau und ist die beste Önologin der Welt. Also das liebst du ja immer,
Maria.
Wenn man dich, aber nur damit wir Best Winemaker of the Year, Maria Vargas, wie man es auch immer ausspricht. Und hier
vielleicht mein Fehler, weil ich es auf Spanisch gelesen habe und da steht hier, also wenn ich das auf Spanisch mir übersetzen lasse, dann ist es tatsächlich so.
Na gut, wenn man das Foto sieht.
Hier für ihre Ehrrettung.
Ja gut, wenn man das Foto sieht, ist es auf den ersten Blick.
Jetzt hört's auf, gell? Jetzt gibt's klar Watschen.
Aber ich verstehe, warum wir die Weine im Sortiment haben. Der Benja hat ja doch jetzt recht viele Parallelen zu Santivini genannt, also mit Arbeitsbedingungen und
ja.
Das ihr Lieben, es ist die Best Winemaker of the Year, deswegen geben wir ihr einen kurzen Applaus. Und es ist eine Frau, Maria Vargas.
Sie schaut natürlich auch nicht aus wie ein Mann, sie hat nur relativ kurze Haare.
Genau, sieht nicht aus wie ein Junge.
Nein.
Wahnsinn.
Also, Gott, also. Diese Stiftungsgeschichte für euch noch
zu dem Nino
ist ein bisschen wild.
Oh Gott. Wahnsinn. Ich nehme nicht mehr mit euch
Maria.
Auf.
So. Um das noch kurz abzuschließen, sie machen unheimlich viel. Natürlich ist es ein riesengroßes Weingut. Es gehören einige Weingüter mittlerweile dazu. Also nicht nur Marqués de Morietta, Igel gehört noch dazu und diesen Weißwein, den wir auch haben, Pazzo de Barrantes.
Das mag ich gern.
Ja. Und die jetzige Familie.
Endlich mal wieder ein richtiger Korken. I love it.
Ja, bitte. Ein schöner. Heute werde ich nur rausgebracht. Ich weiß jetzt dann gleich gar nichts mehr.
Verzeihung. Ich war ja nur kurz emotionalisiert, weil ich jetzt einen Haufen Weine mit Plastikkorken aufgemacht habe und mich jetzt gefreut habe, endlich mal wieder einen richtigen Korken.
Du bist im Nachhinein unsere letzten Folgen?
Ja, klar.
Okay.
Was die, nein, wir haben ja,
oder das, was du an Fasching geschüttet hast.
Genau. Wir haben ja, riech mal, wir haben ja wirklich oft schon drüber gesprochen. Es ist ja kein Qualitätsmerkmal. Gerade bei Weißweinen ist ja Schrauber oder, wobei ich ja immer sage, lieber Schrauber als ein Plastikkorken. Aber ja.
Wobei, es ist ganz interessant, jetzt driften wir wieder komplett ab. Dürfen wir heute? Wir beide waren ja vor kurzem erst in einer französischen Stadt auf einer recht bedeutenden Weinmesse. Und da haben wir lustigerweise einen Champagnerproduzenten getroffen, der lustigerweise diese Flaschengärung bei seinen Top-Produkten mit Kork macht. Muss ich mir vorstellen.
Okay, krass.
Abgefahren, wow. Weil er der Überzeugung ist.
Das ist abgefahren, ja.
Dass eben da dann tatsächlich was passiert. Und weil natürlich weniger Luft drin ist, weil der Korken ja tiefer in die Flasche geht. Das heißt, du hast weniger Oxidation. Und der macht sogar die Flaschengärung. Ui, das sieht
natürlich Farbe total. Ist schon mal der Knaller.
Farbe ist Wahnsinn, eine wunderschöne Flasche. Marqués de Morietta.
Süß. Wie respektvoll alle schon kurz alle. Still sind. Warte, ach so, nee.
Wir haben gerade hier ein kleines Trouble.
Lass mich mal kurz lesen, was da drauf steht.
Mesh.
So. Boah, die Farbe ist also schon mal der absolute Knaller. Damit du mich nicht wieder schimpfst.
Was trinken wir heute?
Was trinken wir heute? Wir trinken Rioja.
Das ist ein Crianza, ne?
Das wollte ich nicht.
Doch, steht drauf. Ja.
Aha, ja gut. Crianza, das sind ja diese Altersabstufungen. Da kann uns ja der Cossi gleich noch ein bisschen was dazu erzählen.
Das weiß
diese
ich tatsächlich. Reserva gehen. Und Rioja, Crianza und Rioja. Rioja Reserva.
Ja, dann.
Gran Reserva und Crianza, ja.
Genau, und wie lang, also das gibt ja, wir müssten ja tatsächlich auch eigentlich wissen, wie lang ein Crianza, also die haben verschiedene Vorgaben, wie lang sie jeweils reifen müssen.
Das kann man sich natürlich ganz einfach merken. Crianza, also quasi der fast kleinste ausgebaute Rioja, ist immer 2 Jahre mindestens und davon 1 Jahr im Holz. Der Reserva ist mindestens 3 Jahre und davon 1 Jahr im Holz. Und der Gran Reserva sind 5 Jahre und mindestens 2 Jahre.
Und es gibt aber noch einen unterm Crianza, das ist der sogenannte Joven.
Ja, aber sowas trinke ich nicht.
Der Junge. Ja gut, die sind schon teilweise auch gut gemacht. Aber gut.
Il Niño.
Il Niño, genau. Sowas trinkt der Cossi nicht, wissen wir jetzt auch Bescheid. Gilt übrigens für Rotwein. Weißwein hat wieder eine andere Regelung. Und da reden wir natürlich auch schon wieder davon, das ist natürlich eine geschützte Ursprungsbezeichnung, nämlich die sogenannte DOCA, kennen wir ja vom Italienischen, Denominazione Origine Controllata. Und hier auf Spanisch heißt es entsprechend, ich bin nicht so gut in der Aussprache, aber Denominación de Origen Calificada. Ole. So, klingt auch sehr schön, finde ich.
Ja, jetzt hast du es ausgemacht.
Entschuldigung. So. Also, Ole. Das ist natürlich die höchste Qualitätsstufe, gilt für die Rioja. Und auch spannend vielleicht zu wissen, es gibt verschiedene Subzonen der Rioja und wir sind hier in der Rioja Alta. Alta heißt natürlich die Höhe oder beziehungsweise ja die hohe Rioja, die hat natürlich einfach noch ein bisschen mehr Höhenlagen.
Alles über 500 Meter.
Aha, sehr gut, siehst du, das hätte ich jetzt auch nicht so genau gewusst. Hat dadurch natürlich ein kühleres Klima und durch die Nähe eben auch zum Atlantik, weil sie noch ein bisschen weiter oben liegt. Die Weine sind meist etwas eleganter, haben oft etwas mehr Säure und ein längeres Lagerpotenzial. Es gibt dann natürlich noch die, also das Gesamtgebiet Rioja und die Rioja Alta macht eben sehr, sehr schöne, elegante Weine. Aber warum haben wir denn unter anderem hier eine so dunkle Farbe im Glas?
Vielleicht
weißt
noch,
du die Rebsorten?
Das wollte ich gerade sagen. Ganz viele Leute, das merke ich immer wieder in der Vinothek, denken ja, dass die Rebsorte Rioja ist.
Ist es aber nicht.
Genau, nein. Die Region ist Rioja.
Genau. Also wenn immer Leute sagen, ich trinke am liebsten Rioja, dann ist das ja nicht die Traube.
Genau, es ist eine Cuvée aus Tempranillo.
Das ist das meiste, glaube ich, ne? Tempranillo.
Tempranillo, Grenache.
Mhm.
Was haben wir hier noch drinnen?
Ja.
Steht auf der Flasche.
Garnacha übrigens heißt die auf Spanisch, ist aber vergleichbar mit der Grenache. Die Grenache, die es eben eher an der Rhone zum Beispiel gibt.
Graciano.
Graciano, genau. Tempranillo, Graciano.
Francisco.
Und dann Mazuelo. Mazuelo ist Carignan. Kennt man als Carignan aus Frankreich und eben Garnacha, ja. Aber für die tiefe Farbe mitverantwortlich ist unter anderem Mazuelo.
Mazuelo
oder Carignan, genau. Also, das heißt, wir haben jetzt mal kurz über die Rebsorten gesprochen. Jetzt steigen wir mal, wenn ihr Bock habt, ein in die Sensorik.
Du hast also geschafft, Farbe am Fasching kein einziges Glas Rotwein zu trinken. Jetzt trinken wir hier einen um 10 Uhr in der Früh.
Gott sei Dank.
Es ist 11, schon 11.
Also, man riecht auf jeden Fall so ein bisschen was Holziges, finde ich.
Ja, das stimmt.
Die Farbe
stimmt.
Erklärt natürlich so eine fette Brombeere, was Dunkles.
Ich finde es sehr ledrig.
Leder.
Leder, wenn du so an so ein Schuhgeschäft denkst, ne? Wenn du so schön die Lederschuhe, die echten.
Ja, das stimmt.
Ich als ehemaliger Raucher würde auch sagen Tabak.
Ehemalig? Wann hast du das Rauchen aufgehört?
Heute früh.
Nach der letzten Kippe.
Hey, jetzt aktuell darf ich ja nicht rauchen hier in dem Raum, also.
Ach so.
Vielleicht gibt es ein Comeback in einer Stunde.
Der Crianza Imbarik. 2021er also Jahrgang übrigens.
Brutal intensiv in der Nase. Dieses ledrige stimmt, dieses holzige.
Fleischig auch so ein bisschen.
Brombeer, super intensiv.
Also ich bin da voll bei Leder. Ich denke da an die so Deichmann-Lederschuhe.
Cheers. Deichmann.
Die so ein bisschen hochgehen, die so, du dann die Goethe Schillerstraße und so immer siehst.
Aber wir haben schon sehr viel Kirsche natürlich auch. Dafür ist Tempranillo bekannt. Tempranillo gibt meistens eine sehr gute kirschige oder rotfruchtige Aromatik.
Trotzdem, dass es heute in der Früh ist.
Oh, ist das saftig.
Rund, weich.
Oh. Aber nicht, endlich mal was nicht so überladen Fruchtiges, gell? Nee. Also er ist sehr fruchtig in der Nase, aber im Mund, das ist ein richtig trockener Wein.
Ja, schon ein sehr ausgeprägtes Tannin.
Ja, absolut.
Das beißt gerade noch schön in meinen leeren Magen.
Aber super ausgewogen.
Nee, schön.
Pflaume, auch so ein bisschen, gell? Und ich finde, man hat schon auch so ein bisschen was Vanilliges aus dem Holz.
Ja. Ich würde ihn auch in unsere Brioche-Klassifikation packen. Vom Weinstil. Brioche und Co. Ausgewogen. Vollmundig.
Ja, richtiger, auch was Würziges.
Mundvoll Rotwein.
Mhm. Gell? Ja.
Leichte Tannine, das ist so, aber weich finde ich, gar nicht so spitze Tannine, gell?
Jetzt atmen wir nochmal 5 Minuten, bisschen Fresh Air.
Da gebe ich dir recht, das ist ein Wein, den würde ich auch tatsächlich so eine halbe Stunde, Stunde vorher dekantieren oder karaffieren.
Genau, das schadet ihm mit Sicherheit nicht.
Ein bisschen atmen darf er schon noch. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, ein 2021er, genau.
2020.
Übrigens, ich sage euch ja auch immer, vergleicht auch mal die Qualitätsstufen. Also ihr könnt den auch mal quer verkosten mit der Gran Reserva. Natürlich sind wir hier nicht ganz kostspielig, muss man jetzt schon sagen. Also der
nicht ganz unkostspielig.
Unkostspielig, sorry, ja. Nicht ganz unkostspielig. Also wir sind jetzt hier bei dem schon.
Keine Ahnung.
Bei, Benni weiß es wahrscheinlich auswendig.
4 Euro.
4 Euro.
28, 27 Euro circa.
25,90. Oh, sorry.
Ja, hast die Schublade nicht aufgegangen.
Zurückdruckt.
Hier, die Schublade nicht aufgegangen. Wir sind hier bei dem Rioja Marqués de Murrieta allgemein, hat natürlich auch selbst diese, wir sind ja hier beim Einstiegs- und beim bekanntesten Wein übrigens von Marqués de Murrieta, also das ist so der Kassenschlager, wie man so schön sagt, weil natürlich alle anderen, der Gran Reserva etc., da spielen wir dann schon ganz schnell bei 60, 90, 100 oder beim eGay dann irgendwie bei 200, 300, 400 Euro.
Da habe ich mir extra aufgeschrieben, 269,90 kostet der Castillo Igay.
Ja. Aber das ist, glaube ich, trotzdem ein schöner Indikator für die Stilistik vom Weingut. Erstmal das trinken und dann, wenn das einem schmeckt, dann kann man sich ja hochtasten.
Kann man sich hochtasten. Hier auch bei dem. Wir sind hier bei einem über 20-Euro-Wein. Also von daher sind wir auch hier. Wir können das Ding lagern. Gell? Also das wird nicht schlecht.
Nein,
allgemein,
locker.
Alle Weine 10,
15 Jahre.
Genau, also 10 locker. Mit Sicherheit und so weiter. Also da kannst du bei dieser Einstiegsdroge von dem Weingut, kannst du schon sagen, alles klar, den lässt du jetzt mal einfach mal 10 Jahre, 15 Jahre, vergisst du den. Ja.
Also wir haben von der Gran Reserva gerade den 2016er da, der liegt dann bei 46,90, aber gleich schnell gedroppt. Ihr wisst ja, wir haben ja immer ein kleines Schmankerl für euch und ihr kriegt mit dem Code Wein mit Freunden auch auf diese Weine natürlich 10% und bei den Preisen rentiert sich das natürlich auch gleich.
Würde ich heute mit dem Rabattcode eine gemischte Kiste.
Ja.
Einfach mal sagen, zack, gib ihm.
Gib ihm. Und deswegen, also da könnt ihr schon mal die Rioja quasi auf allerhöchstem Niveau verkosten, weil diese Weine machen einfach Spaß und es ist auch ganz egal, ob man sie sich in den Keller legt nochmal 10, 15 Jahre oder ob man sie gleich trinkt. Der hat jetzt eine extreme Trinkreife, voll. Aber der profitiert auch noch von den nächsten Jahren im
richtig
Keller.
Gut. Ich habe es gerade selber geluhert, 95 Parkerpunkte, aber ich muss das gerade selber mal schauen, warum der so gut ist, weil der ist 95 Parkerpunkte, Dekanter 96, also da ist schon viel Potenzial drin. Also das ist wirklich ein richtig guter Stoff.
Ja. Und
für
aber
auch bezahlbar. Nochmal, sowas trinkst du jetzt nicht jeden Tag. Gerade so Rotwein. Aber wenn man mal Rotwein trinkt, mal unter 30 Euro, das kannst du dir wirklich mal leisten. Und das ist ein richtig geiler Wein.
Ja, absolut. Und es ist auch ein richtig geiles Weingut. Also wenn ihr mal in die Rioja reist, ist das mit Sicherheit einen Besuch wert, weil die haben, wie der Benni vorhin schon gesagt hat, eben dieses ziemlich ausgebaute Museum, haben ja auch doch mit 1852 schon eine Geschichte, auf die sie zurückblicken können. Man sieht auch noch so ein bisschen so alte Gerätschaften, wie Wein hergestellt wird und so. Übrigens, wenn ich kurz eine Anekdote einwerfen darf.
Ja, gerne.
Die Kellerei 30acker hat uns ja kürzlich besucht und
die aus der Pfalz.
Pressen, ja, Rheinhessen, pressen teilweise noch wirklich die steigen mit Gummistiefeln in die pressen die Trauben noch mit Füßen an. Also da gibt es sogar Bilder davon. Nee, das ist halt die sanfteste Art der Pressung. Bei der
Janne würde ich ja sagen, ja, aber beim Samu.
Wenn der Samu da mit seinen so dreckigen fies. Füßen da reingeht. Also.
Die gehen ja nicht mit dreckigen Füßen rein.
Wirklich? Nein, ich habe es auch gesehen, die haben, also für die Hörer auch, wir machen natürlich Spaß, die haben Gummistiefel an.
Ja, natürlich. Aber ich muss euch sagen, wie abgefahren ist es, dass eben es noch Winzer gibt, die noch mit solchen Methoden arbeiten, wie du ja vorhin eben auch erzählt hast, dass Marques de Murrieta eben auch noch teilweise auf so traditionelle Weinbaumethoden oder Kellereimethoden setzen, mit ihrer besten Önologin der Welt, Maria, finde ich schon ziemlich geil, dass die einfach auch an so Traditionen festhalten.
Ja, du, aber wir haben doch auch Kunden, die noch per Fax bestellen.
Echt?
Ja. Also deswegen.
Haben wir noch einen Fax?
Das kommt per E-Mail rein. Okay. Die legen das auf ihr Faxgerät und dann kommt es bei uns per E-Mail an.
Also ich sag euch, ich bin absolut Fan der Entschleunigung. Ich schreibe noch Briefe. Ich finde es noch geil, schönes Papier in der Hand zu haben, schöne Karten zu schreiben und nicht alles immer nur digital. Deswegen, ich bin da absoluter Fan. Deswegen, ich würde wahrscheinlich auch noch per Fax bestellen oder per Brieftaube. So. Zack. Okay.
Über freut den sich Preis der Stefan, wenn die Brieftaube kommt ans Fenster und ihm seine Bestellungen bringt.
Pick, 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 pick.
Wie viel Alkohol hat er denn, der Wein?
Puh, bestimmt 14.
Ja, jetzt auch 14 gerade. 14,5 vielleicht sogar.
14, genau.
Ui, bumm.
Ja, also. Ist aber okay, finde ich. Ist jetzt nicht übertrieben vom Alkoholgehalt. Hm. Klar, 14 ist jetzt nicht nix, aber ich finde es jetzt nicht hart übertrieben, ja, oder?
In Gesamtsumme meldet sich gerade schon wieder mein Histamin. Ich merke schon, wie es anfängt zu jucken.
Ja. Ich habe schon ein bisschen warmes Gesicht.
Ja, ich auch.
Vielleicht liegt es auch, wenn man einfach in der Früh noch nichts gegessen hat. Genau, aber ich würde gerne mit euch nochmal einmal ganz kurz auf die Rebsorten zurückkommen, dass wir uns einfach so ein bisschen die Zusammensetzung nochmal anschauen. Das schreiben die nämlich hier auf das Backlabel. Der ist übrigens 26 Monate im Barrique. Und in amerikanischer Eiche. Finde ich spannend. Roble Americano. Finde ich super spannend in 225 Liter Fässern. Und dann machen sie
Roble. Das ist amerikanische Holzfässer.
Ja, American Oak.
Kein Problem, Frankreich ist nebenan. Komm, wir fahren es lieber über den Ozean. Super nachhaltig. Toll.
Die werden schon auf Nachhaltigkeit achten, da bin ich mir sicher. Du musst ja in diesen Wäldern, wo das geholzt wird, auch diese Holzfässer, musst du ja auch immer nachpflanzen. Also die meisten zumindest, was ich weiß, musst du auf jeden Fall, wenn du Bäume fällst, um Holzfässer draus zu machen für die Weinreifung, musst du nachpflanzen.
Aber trotzdem muss es ja nach Spanien kommen, oder glaubst du, sie werfen das Wasser recht? Und zwei Delfine ziehen das dann?
Ich kann euch aber auch kurz erklären, was da der Unterschied ist.
Okay. So eine Delfinkolonne, die so die Fässer durch.
Ist nur gebrandet. Marques de Murrieta-Flasche.
So, wollt ihr jetzt wissen, was der Vorteil ist?
Ja, bitte.
Es geht darum, ihr habt ja gerade schon gesagt, dass die Tannine schon relativ stark sind. In der Rioja ist es gang und gäbe, amerikanische Eiche zu verwenden, weil die amerikanische Eiche etwas stärkere Aromen gibt, weil wir haben hier sehr tanninstarke Weine. Wir haben hier lauter Rebsorten, die sehr dickschalig teilweise auch sind, die viel Tannin geben, die viel eben diesen Gerbstoff, und den musst du ja ein bisschen absoften. So, das heißt, du hast bei der amerikanischen im Vergleich zur französischen Eiche sehr viel mehr Vanille, Kokos, Karamell, so diese Aromen, die das an den Wein abgibt, während französische Eiche da sehr viel eleganter und zurückgenommener ist. Und du hast eine dichtere Holzstruktur, das heißt, du hast eine geringere Sauerstoffzufuhr und dadurch eine etwas kontrolliertere Reifung. Und das brauchen gerade eben so tanninstarke Rebsorten wie Tempranillo oder Garnacha, können das einfach sehr, sehr gut brauchen. Und man kann wohl die amerikanische Eiche auch etwas schneller, etwas weniger aufwendig verarbeiten, und sie wächst schneller nach. Das sind so ein bisschen die Skills der amerikanischen Eiche.
Also wir haben top europäische Weintrauben, die einfach super sind, und die müssen wir einfach abflauen mit billigem amerikanischen Holz.
Holz. Ja.
Das ist das, was bei euch hängen geblieben ist, was ich euch gerade erklärt habe. Alles klar.
Ich finde es ja auch wichtig, dass wir den US-Export unterstützen.
Ja. Nein, weiß ich, aber.
Für den Import wird ja von deren Seite auch gesorgt.
Nein, aber trotzdem brauchst du halt, du hast halt hier einen Wein, der braucht schon so ein bisschen diese Absoftung durchs Holz. Das ist ja absolut nichts Negatives. So. Genau.
Sehr lecker, ich trinke gerade noch einen Schluck.
Ja, also ich finde den auch, ich muss auch sagen, gell, da muss man echt noch ein Schlückchen nachtrinken, obwohl es noch so früh am Morgen ist. Hast auch schon ein bisschen rote Bäckchen.
Ja, sag ich doch.
Nein, aber der wärmt einfach das Herz. Ich finde ihn nicht übertrieben vom Alkohol, ich finde ihn sehr angenehm. Und vor allen Dingen durch diesen Gerbstoff und durch diese doch breitschultrige Struktur, die der hat, ist er auch ein idealer Speisebegleiter, da kommen wir gleich dazu. Ich wollte euch noch die prozentuale Aufteilung der Rebsorten sagen. Wir haben hier 86% Tempranillo, das ist mit Sicherheit auch so eine Vorgabe von dieser DOCA, also diese DOCA. 8% Graciano, 4% Mazzuelo, ist für mich absolut der tiefe Farbgeber, und 2% Garnacha, auch ihres Zeichens ein bisschen verantwortlich für die Saftigkeit. Und saftig, Tannin, vollmundig, fruchtig, aber nicht zu. Perfekter Speisebegleiter, Cossi. Du musst jetzt den Gianluca ersetzen. Was essen wir denn zu so einem Weinchen?
Gianluca würde hier ganz klar eine schöne Platte zusammenstellen. Geht hier schön in eine Markthalle irgendwo und holt sich mal einen Iberico-Schinken, also Iberico-Schwein, und vielleicht ein bisschen, wie heißt der, Manchego-Käse. Der kräftige, der so richtig
ist auch so ein Spaß gereifter,
macht.
Oder? Ja, genau. Sowas, was in Italien.
Sowas mit
ein
bisschen Oliven
der...
und sowas. Ich würde da gar nicht groß aufkochen, weil dann hast du ein bisschen das Fett vom Fleisch, was du wirklich schön auffängst mit diesem sehr kräftigen, aber doch eleganten Wein. Und ein bisschen Kaas, das schadet nie. Finde ich, würde ich machen. Finde ich schön. Einfach so fetten Rotweinen. Ich bin ja kein Fan von dickes Essen mit dicken Rotwein.
Nee.
Also ich mag das nicht. Ich mag auch so zu italienisch, sagen wir, zu einem kräftigen Ossobuco. Verstehe ich nicht, warum man noch einen noch kräftigeren Rotwein trinken muss. Das ist nicht mein Ding. Ich möchte eher dann, eine Komponente muss ja ein bisschen...
Eine schöne Platte Queso.
Ja. Ich bestelle ja auch in Spanien immer einfach auf Italienisch, das klappt ja auch.
Das stimmt, ja. Man kann, die können sagen, sich schon verständigen, glaube ich, wenn man langsam spricht.
Un prosciutto. Un quesos.
Nein, Ramon y queso, das wissen wir, oder? Ihr seid ja die zwei Spanien-Urlauber.
Ja, ich spreche da Italienisch und wir verstehen uns immer ganz gut.
Glaube ich.
Ich hänge überall ein Ost dran.
Dos Cervezas.
Ja. Dos Cervezas.
Dos Virus.
Dos Cervezas, por favor. Tengo la camisa negra. vamos a la playa.
Ja, ja, da kommen wir schon immer durch mit unserem Urlaubsspanisch.
Sí, sí.
Aber
Sí, claro.
Ja, wenn wir jetzt ein bisschen unser Spanisch improven wollen, dann müssen wir halt da jetzt mal hinreisen.
Müssen wir da
Contacta, por favor.
Ja, der Benni verspricht uns seit, glaube ich, mittlerweile 1,5 Jahren, so wie der Gianluca eine Einladung zum Essen verspricht, verspricht der Benni eine Reise nach Mallorca, wie der Deutsche sagt. Und deswegen, vielleicht klappt es ja dann irgendwie doch mal.
Allgemein, aber der Wein ist auch brutal trotzdem zum Essen. Also das auch nochmal für alle, kräftiger Wein zu kräftigem Essen hat natürlich den Vorteil, dass man natürlich den Wein noch dass er noch die Balance halten kann und dass man was vom Wein noch schmeckt.
Ich sag dir
schon Sinn, aber es ist
eine
persönliche.
Rinderfilet, sowas Eleganteres eher, oder?
Das ist zum Rinderfilet, zu braten, also das ist
Lamm.
Ja alles Mögliche.
Oder das Lamm wieder zu intensiv?
Nö. Glaube ich nicht.
Was schon funktioniert
Lämmchen
grundsätzlich.
Gut, Lamm vielleicht dann intensiv.
Lämmchen. Was schon gut funktioniert in der Weinspeisenkombination ist eben so diese, das Tannin räumt halt sehr den Mund auf.
Genau.
Und das heißt, wenn du was Clean Fettiges hast, genau, dann macht der schon den Mund sauber. Mhm. Deswegen, also ich bin grundsätzlich auch, als ich Fleisch gegessen habe, kein Fan von Ente. Weil ich das einfach mit zu fett, auch ganz und so, das finde ich alles irgendwie grausig. Aber wenn, dann mit so einem Wein, der viel Tannin hat. Weil der macht halt schön den Mund sauber.
Absolut.
Sehr gut. Ja. So, aber ja, da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen spielen. Wir haben euch ja schon gesagt, es ist einfach immer wieder spannend, so ein bisschen sich durchzutesten, was man isst, wie der Wein sich dann verändert und so weiter. Aber natürlich frage ich jetzt nochmal dich, Cossi. Wir sitzen jetzt gemütlich zusammen, essen eine schöne Platte Queso und trinken diesen Rioja dazu. Was für einen Sound empfiehlst du uns denn für die Playlist? Was darf ich draufpacken?
Tengo. Nee, wir bleiben italienisch, oder?
Ja.
Wollen wir ein bisschen was Melancholisches machen mal. Nicht nur Party-Sounds, sondern eher so ein bisschen was, wo man dann auch mal ein bisschen schunkelt oder sich in den Armen liegt, die Arme schwenken kann oder so ein Party-Endlied. Was aber schön ist, was nochmal so...
Über die Songs switcht der Benni immer direkt drüber, wenn wir länger im Auto zusammen sitzen.
Nee, aber das ist schon so einer, da pfeift man wieder, da pfeift man so ein bisschen mit.
Okay. Schieß los.
Ich habe momentan einen Ohrwurm von Marcella Bella. Und wir zu Deutsch die grünen Hügel, Montagne Verdi.
Oh, wow.
Kennst du?
Nein. Marcella Bella.
Marcella Bella, Montagne Verde, also die grünen Hügel. Und da ist, redet sie so über diese grünen Berge, die sie da entlang streift und man die Arme schwenkt und sich in den Armen liegt. Ist auch eine Melodie, auf die oft gerne mal im Fußballstadion irgendwie genutzt wird.
Echt?
Ja, ja. Was ist,
ah ja, dann kennt man es aber wahrscheinlich.
Ja, weiß ich nicht. Aber wenn du es hörst, denkst du dir, ach, das ist so ein Freundschaftslied, finde ich.
Ja, ich würde es gerne hören, aber dank der GEMA darfst du es halt nicht anspielen.
Ich finde, das ist so ein Lied der Freundschaft.
Aha.
Ja.
Aha. Interessant, ja.
Marcella Bella.
Letzter Song auf einer Party, da gehe ich auf den Tresen und schwenke die Arme und alle machen mit.
Wissen wir, von der Weihnachtsfeier, als du mal kurz die DJ-Funktion am iPad übernommen hast. Hast du das da auch gespielt? Weißt du das noch?
Nee, es kam ja nicht bis zum Ende. Mir wurde das ja entrissen.
Warum wohl?
Weil der besagte Laden keine Ahnung hat, wie man zur Peak-Time die Crowd nochmal richtig anfeuert.
Die Crowd.
Ich hätte ja tatsächlich gedacht, um einen kleinen... Ja, ist das Cliffhanger für vielleicht eine der nächsten Folgen zu machen, dass du ein Lied von einem deiner Lieblingssänger, mit dem geschunkt ein Bild gemacht hast, oder ich ein Bild von dir gemacht habe, hätte ich gedacht, dass sowas kommt. Aber das hören wir vielleicht die nächsten Folgen.
Das machen wir schon noch, und dann können wir das Bild auch einblenden.
Und Entschuldigung, nochmal kompletter Themenwechsel. Mir geht die ganze Zeit im Kopf rum, nachdem du mit diesen Fässern gesprochen hast, dieses Fass-Thema ist was mich total beschäftigt, seitdem wir zurückgekommen sind, weil wir waren nämlich auch bei einem Hersteller, der unter anderem auch eine eigene Fassproduktion hat. Also die machen die Fässer selber.
Ein Küfer,
genau. Die haben eine eigene Küferei und das ist total abgefahren. Da sollten wir vielleicht mal drüber sprechen.
Ja, unbedingt, gerne. Also da gibt es ja auch viel drüber zu erzählen, wie die gemacht werden, das Toasting, was es mit dem Toasting auf sich hat, was es bedeutet. Wir haben es in den Folgen immer mal wieder erklärt. Aber ja, wir sind ja gerade super nerdig. Wir werden bestimmt bald auch mal drüber sprechen, unsere liebe Ursi ist ja im Moment gerade dabei, ihren WSET-Kurs zu machen. Und da sind wir mal wieder so ein bisschen tiefer eingestiegen. Und
da kann sie uns ja mal erklären, was sie gelernt hat.
Ja, genau. Und steigern uns da gerade ein bisschen rein. Wir haben schon gesagt, wir machen jetzt demnächst auch mal nochmal eine Folge dazu, dass wir euch mal ein bisschen erzählen, was wir eigentlich alles lernen in diesen WSET-Kursen. Und
vielleicht ganz interessant. Und dann gibt es vielleicht noch zwei weitere Personen, die auch irgendwas haben. Irgendwann mal.
Ja?
Oder schon haben. Wir wissen es nicht.
Was heißt das?
Cliffhanger. Wir werden sehen.
Was werdet ihr jetzt, Küfer oder was?
Also, wir werden Fassmacher, genau.
Eins möchte ich vorab nehmen, so nicht.
So nicht.
Deswegen gibt es im Laufe dieses Jahres vielleicht eine kleine Überraschung für alle Hörerinnen und Hörer, inklusive dir.
Ah ja, ich merke es gerade.
Und ich möchte da einfach nochmal drauf hinweisen, it's time for change.
Okay.
Somit.
Keine Ahnung, wovon ihr redet.
Entlassen wir euch.
Wir entlassen euch gleich. Ich sage euch noch ganz kurz, schaut bitte immer wieder gerne auf Wein mit Freunden rein. Gebt uns Feedback, wünscht euch Weine, sind wir sehr offen dafür. Schaut auf Sendivini. Wir haben auch immer so kurze Weinwissen-Videos für euch.
Lest den Blog.
Ich schreibe zu jeder Folge einen Blogartikel. Da habe ich jetzt heute einiges zu erzählen. Und wie gesagt, meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Besucht uns, wenn ihr in der Nähe von München wohnt. Merkt euch immer wieder gerne den 9. Mai 2026 für unsere Hausmesse. Vielleicht, ich weiß jetzt noch nicht genau, welche Winzer alle kommen, aber vielleicht.
Ja, vielleicht ist das eine oder andere.
Wir hatten Marques de Morieta auch schon mal
letztes
hier.
Letztes Mal, ja.
Und da war auch vielleicht eventuell eine kleine Zauberflasche unter der Bank.
Wenn ihr ein Foto von der jungen Dame sehen wollt, die Önologin ist, dann schaut auf den Blog.
Genau, und damit wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag, Abend, was auch immer ihr gerade macht. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen wieder. Ciao, danke. Ciao.
Also ich brauche jetzt
Adios.